Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Das, was man ein altes Ehepaar nennen würde, steht im Mittelpunkt des neuen Romans von Bodo Kirchhoff, einem der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller mit vielen Preisen wie dem Deutschen Buchpreis 2016 ausgezeichnet. Diesmal lässt er einen Mann die Geschichte seiner Frau erzählen und gleich ist er mit seinen Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, bei uns zu Gast. Über die Liebe, das Begehren, über Sexualität und Intimität und welche Sprache wir dafür finden, hat Bodo Kirchhoff zahlreiche preisgekrönte Romane geschrieben. Manche davon spielen am Gardasee oder in Frankfurt, den beiden Wohnorten des Autors. Aber diesmal in seinem neuen Roman geht's nach Indien. Dorthin reist die Protagonistin Therese ihrem Mann Vigo hinterher und sie verstrickt sich dort in eine Liebesgeschichte, die so einiges in ihrem Leben und in dieser langen Ehe in Bewegung bringt. Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, ist der Titel des Romans und ich freue mich, mit Bodo Kirchhoff darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen nach Frankfurt, Herr Kirchhoff.
Schönen guten Tag, vielen Dank.
Der Titel, finde ich, der sagt ja schon ganz viel über diesen Roman, denn wir lesen die Geschichte von Therese, erzählt wird sie aber von ihrem Mann Vigo, der sich quasi ganz nah in ihr Inneres hineinpirscht und sich vorstellt, was seine Frau erlebt und empfunden hat. Was hat sie an dieser Perspektive gereizt?
Für mich ist das Wichtige an der Perspektive, dass ich es gleichsam nicht selbst erzähle. Natürlich erzähle ich es, das ist richtig, als Autor. Aber ich lege sozusagen die Karten des Autors offen. Ich habe mir einen Hilfserzähler, einen Suberzähler gesucht. Und zwar den Menschen, der natürlich Therese, seine Frau, mit der er sehr lange zusammengelebt hat, am besten kennt. Er kennt sie sozusagen besser als ich. Und er ist die autorisierteste Person, um über sie zu schreiben. Das war der Gedanke dabei.
Hätten Sie das als anmaßend empfunden, so ganz direkt aus weiblicher Perspektive?
Ja, absolut. Also als alleranmaßendste wäre es gewesen, sozusagen in der Ich-Form zu schreiben. Ich habe da auch eine andere Fassung sozusagen als autorialer Erzähler. Die habe ich eingestellt, die hat mir auch nicht gefallen.
Aber Sie haben sich ja offenbar sehr gute Unterstützung von Ihrer Frau geholt. Der haben Sie das Buch auch gewidmet und ganz liebevoll schreiben Sie zu Beginn nochmal Danke für Diskussionen und Hilfestellungen, was eben das Gefühlsleben dieser Frau, von der Sie erzählen, betrifft. Wie darf man sich bei Ihnen diese Zusammenarbeit vorstellen?
Naja, wir haben uns fast jeden Abend unterhalten. Ich habe über das geredet, was ich geschrieben habe. Manchmal hat sie auch was gelesen. Und es war aber jetzt nicht so, dass wir da beim Wein gemütlich beieinander saßen. Das waren schon sehr hitzige Gespräche zum Teil. Und entscheidend ist aber eigentlich, dass ich natürlich auch meine Frau ganz gut kenne, aber es auch Grenzen gibt. Es gibt Grenzen, wo ich nicht mehr weiß oder nicht mehr sagen kann, was sie empfindet, andersrum ähnlich. Und das ist eine grundsätzliche Erfahrung, die ich auch versucht habe, in dieses Buch einzubringen. Wo sind die Grenzen?
Jetzt sind Sie beide ja ein wahrscheinlich ähnlich erfahrenes Ehepaar wie die zwei in Ihrem Roman, in dem es ja um so einiges geht, was in Langzeitbeziehungen nicht ausbleibt. Also es ist so ein bisschen so ein Hin und Her zwischen Aufgeregtheit und Abgeklärtheit. Und da fand ich sehr schön eine Stelle, da beschreiben Sie, wie die beiden jedes Jahr mit denselben Leuten Silvester feiern und sich Therese einmal fragt, ob das jetzt bis zum Lebensende eigentlich so weitergehen soll. In was für einer Phase stecken die zwei denn?
Ja, das ist etwas, was, das ist eine der wenigen Dinge, die tatsächlich auch in meinem Leben so stattfinden. Und ja, sie stecken natürlich in einer Phase, in der alles ein Stück weit seine festen Formen und Gleise hat und man sich diese Frage stellt. Man weiß natürlich, das kann nicht ewig gehen. Und ich denke mal, in dieser gewissen Unruhe, die da entsteht, dass etwas nicht ewig gehen kann, neigt man dann vielleicht eher dazu, es vorher abzubrechen, als auf den Moment zu warten, wo es einfach physisch nicht mehr geht.
Also er, der männliche Protagonist Vigo, der ist ja nach Indien gegangen zu Beginn, nach Mumbai, um an einem Buch zu schreiben über Rüstung bzw. Abrüstung, über Waffen. Der ist da Experte dafür, hat so einen Denkraum geschaffen. Was ist das eigentlich für ein Typ? Wie stellen Sie sich den vor?
Ja, wahrscheinlich ist er in vielem ähnlich wie ich. Dazu muss ich sagen, ich hatte ein solches Buch vor und habe immer mehr festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Ich kann dieses Buch nicht schreiben, dass eine Welt eines Morgens ohne Waffen erwacht. Also das wirklich bis zum Ende durchzudeklinieren, da fehlen mir zu viele Kenntnisse. Und dann habe ich einfach eine Figur genommen, die das macht, aber die das auch im Laufe des Romans einstellt und anstelle dieses Buches anfängt, über die eigene Frau zu schreiben. Und das hat ja einen Grund. Er schreibt erst in dem Moment, fängt der andere über Therese zu schreiben, nachdem sie ihn verlassen hat.
Aber das fand ich wirklich, dass Sie das sehr elegant machen, dass es einerseits ja so eine Art Beziehungsroman oder Liebesroman unter älteren Leuten, sage ich mal, ist. Aber gleichzeitig ist ja eigentlich alles, was unsere Zeit bewegt, auch mit drin. Also dieses Waffenthema, alle Konflikte, die Ukraine, Gaza kommt vor. Aber eher wie so ein Hintergrundrauschen, so wie es bei uns auch im Alltag ist.
Das ist richtig. Das kam mir sehr darauf an, das nicht vordergründig zu machen, sondern, wie Sie richtig sagten, als Hintergrundrauschen. Und was die älteren Leute betrifft, mir kam es natürlich auch darauf an, mal zu erzählen, dass Liebe im Alter nicht was anderes ist als in der Jugend, dass die Wünsche dieselben sind und manche Dinge vielleicht anders laufen. Aber das, was sich dahinter verbirgt oder was der Antrieb, das Begehren, die Wünsche nach Nähe, nach beachtet werden, das ist etwas, das nicht im geringsten nachlässt im Alter. Und das zu erzählen, war auch ein Ansporn für dieses Buch. Und das Wie, ich muss dazu sagen, für mich ist immer ganz entscheidend bei einem solchen Roman, wie erzähle ich das? Wie kann ich das? Und über das Wie ergibt sich manchmal sogar noch das Was, was in so einem Buch vorkommt.
Ja, aber wie können Sie sich da reinversetzen? Also ich würde Ihnen da fast ein bisschen widersprechen. Ich finde, je älter man wird, rückt das schon so ein bisschen in die Ferne. Das, was einen als junger Mensch da mit so einer extremen Intensität beschäftigt hat, dieses ganze Begehren und die Liebe. Ich habe mich beim Lesen Ihres Buchs gefragt, wie schaffen Sie das, das so wach zu halten, um es so genau beschreiben zu können?
Da muss ich mich nicht besonders anstrengen. Das ist in mir einfach sehr wach. Und natürlich ist es auch so, dass der Schreibprozess oder die Auseinandersetzung damit es zusätzlich in mir wach hält. Das Schreiben ist in dem Punkt wie eine Droge. Wenn Sie anfangen, von etwas zu erzählen und wenn Sie anfangen, dazu eine Sprache zu suchen, dann hat das für mich die Wirkung einer Droge. Dann steigert das das, was Sie, sagen wir mal, was vielleicht nur im Ansatz da ist, wird dann im Laufe der Tagesarbeit oder der auch monatelangen Arbeit sehr gesteigert.
Und es ist auch, finde ich, ein sehr schönes Porträt einer schon doch deutlich älteren Frau, die ja immer noch irgendwie sich da auch körperlich stark empfindet und eine schöne Liebesbeziehung anfängt. War das auch so ein bisschen eine Hommage an diesen Typus ältere Frau?
Sagen wir mal, in meinem engeren Freundeskreis gibt es überwiegend Frauen in diesem Alter. Und diese Frauen, die ich zum Teil auch ganz gut kenne, die schätze ich alle sehr und habe von ihnen, ja, gelernt ist das falsche Wort, aber ich habe einfach viel an ihnen gesehen, gespürt, gemerkt, was erzählenswert ist, ja.
Und diese Therese, die ist auch die ist Psychotherapeutin, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Kinder- und Jugendtherapeutin,
ja. Sie behandelt autistische Kinder. Sie hatte lange Zeit ein Verhältnis mit ihrem Doktorvater. Sie wirkt sehr selbstbewusst so bei sich. Und dann fängt sie ja da in Indien auch mit diesem Hotelbesitzer eine Liebesbeziehung an. Aber ich fand interessant, dass zwischen den beiden, also zwischen ihrem Ehemann und Therese, also Eifersucht spielt irgendwie gar nicht so eine große Rolle.
Ich denke, das ist alles schon geschehen. Und was eine Rolle spielt, sind andere Verletzungen. Das hängt damit zusammen, wie offen man zu jemandem ist oder wie man jemanden, sagen wir mal, die Wahrheit sagt oder nicht die Wahrheit sagt. Das heißt, man muss nicht alles sagen, aber wenn man etwas sagt, muss man offen sein. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und natürlich hat sie mit ihm schon sehr viel erlebt. Nun muss man aber dazu sagen, es gibt ja einen ganzen Teil des Buches, der in London spielt. Und da gibt es zwischen den beiden eine sehr dramatische Nacht, wo Vigo etwas will, was Therese nicht will und sich dann dennoch holt. Das war für mich auch eine große Herausforderung, das zu erzählen.
Aber dass Sie so von so einer alten Liebe, sage ich mal, so schön erzählen, das ist ja eigentlich sonst ein Thema, das es noch nicht so lange in der deutschsprachigen Literatur gibt. Oder fällt Ihnen da was
ein? Nein, da fällt mir sehr wenig ein. Und deswegen dachte es falsch. Das ist kein Denken, das ist ein Gefühl und der Wunsch, so etwas zu erzählen. Ich schreibe eigentlich immer die Bücher, die ich vermisse, die ich selbst gern lesen würde.
Ja, das ist ein schönes Vorhaben. Jetzt spielen große Teile des Buches, habe ich schon gesagt, in Mumbai, in Indien, aber auch in London. Das beschreiben Sie sehr genau und anschaulich. Wie machen Sie das? Machen Sie da vorher ausgedehnte Recherchereisen mit Notizbuch?
Nein, unser Sohn lebt in London. Und ganz entscheidend waren einige Besuche, vor allem ein Besuch, wo wir unter anderem bei Fortnum & Mason zu 4 Tee getrunken haben. Und am Ende kostete das 500 Pfund. Und das war dann etwas so Einschneidendes, dass ich mir gedacht habe, das muss wenigstens in einem Buch vorkommen, um das in irgendeiner Weise wieder zu kompensieren.
Und merken Sie sich so eine Szene dann oder machen Sie danach dann
gleich
überhaupt
Notizen? Nicht. Das sind ganz selten. Gut, ich unterhalte mich natürlich schon mit meiner Frau darüber, wie war dies und war das. Aber das war eine Szene, wo sich alles sehr, sehr eingeprägt hat. Wobei ich aber zum Beispiel auch einer wunderbaren Lektorin, die das auch gelesen hat, zum Beispiel verdanke, dass die überwiegende Farbe in dem Teesalon Eau de Nil heißt. Auf sowas muss man erstmal kommen.
Aber sind Sie denn jemand, der so jeden Tag schreibt? Denn sehr fleißig sind Sie schon.
Das habe ich schon öfter gelesen. Ich bin gerade von meinem Schreibtisch hierher in den Rundfunk geeilt und eile dann auch wieder zurück. Ich schreibe jeden Tag, ja.
Ja, da müssen wir uns ja dankbar sein, dass Sie Zeit gefunden haben.
Nein, dankbar nicht, mache das sehr gern. Nein.
Sie geben mit Ihrer Frau zusammen ja auch Schreibkurse in Ihrem Haus am Gardasee. Ja. Da habe ich mich gefragt, Sie sind ja doch ein sehr erfolgreicher und anerkannter Schriftsteller. Was ist für Sie der Reiz daran, jetzt so Schreibwilligen was beizubringen?
Naja, einmal sind wir fast 5 Monate oder 4,5 Monate dort. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt würden wir uns vielleicht langweilen. Weiß ich nicht. Nein, entscheidend ist, dass wir da im Laufe dieser 23 Jahre, die wir das jetzt machen, enorm interessante Leute kennengelernt haben. Und auch zu einigen Beziehungen haben, die irgendwie bleiben und halten werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe selber auch dadurch viel gelernt, meine Frau auch viel vertieft. Und dazu kommt natürlich auch, dass dort ein Haus zu haben einen furchtbaren Unterhalt kostet. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle, ja.
Da müssen so ein paar Bücher geschrieben werden.
Ja, nicht nur, sondern die Schreibkurse sind da auch eine große Hilfe.
Jetzt, wenn so ein neuer Roman in der Welt ist, für den Autor ist das Buch ja viel früher abgeschlossen. Wie ist das, wenn Sie da jahrelang dran gearbeitet haben, es ist raus, haben Sie dann solche Abschiedsschmerzen, dass Sie vorher schon was Neues anfangen?
Ich habe die letzten Sachen in diesem Buch, glaube ich, im September gemacht, die letzten Korrekturen, hatte es aber schon natürlich weitgehend abgeschlossen, glaube ich, im Mai und habe da aber bereits angefangen, was zu sammeln und schreibe auch seitdem sehr intensiv und jetzt wieder sehr intensiv sogar an etwas, um diesen, wenn Sie so wollen, Abschiedsschmerz ist falsch, sondern es kommt darauf an, dass man einen Punkt findet und sagt, jetzt ist es gut, mehr kann ich nicht. Besser kann ich es nicht machen, als es im Moment ist. Und jetzt muss ich aufhören.
Und jetzt haben wir Ihr Buch und freuen uns drauf und lesen es gerne. Bodo Kirchhoff, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Und der neue Roman von Bodo Kirchhoff ist unter dem Titel Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, bei DTV erschienen. Das Buch hat 576 Seiten und kostet 28 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Daniela Huber. Ich bin aus der Schweiz und sitze gerade auf einer wunderschönen Bank in Bregenz. Und der letzte richtig tolle Roman, den ich gelesen habe, der hieß Sag den Wölfen, ich bin zu Hause. Er wurde geschrieben von Carol Rivka Brund. Ich kannte die Autorin vorher nicht. Und das Buch wurde mir auf den Geburtstag geschenkt von einer befreundeten Buchhändlerin hier aus Vorarlberg. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging und ich konnte es nicht mehr weglegen. Also es geht schlussendlich darum, dass der Onkel eines Teenager-Mädchens stirbt und der Onkel hinterlässt seinen Lebenspartner, von dem wusste aber das Mädchen gar nichts. Und den lernt sie dann kennen und schafft es mit Hilfe von ihm auch diese Trauer zu bewältigen und einen ganz guten Umgang mit der Trauer zu finden.
Daniela Huber liest in Bregenz Sag den Wölfen, ich bin zu Hause von Carol Rivka Brund. Übersetzt hat das Buch Frauke Brott. Erschienen ist es im Eisele Verlag als Taschenbuch und es kostet 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein neuer Roman von Colleen Hoover, das ist das Ereignis auf dem internationalen Buchmarkt, denn die 46-jährige Amerikanerin, die schreibt einen Mega-Bestseller nach dem anderen und einige ihrer Bücher wie It Ends With Us, die wurden sogar in Hollywood verfilmt. Genau das also, was der krisengeschüttelte Buchmarkt unbedingt braucht. Heute kommt ihr neues Buch in die Buchhandlungen, der Titel Women Down, und Lynn Ruschka hat das Buch für uns gelesen. Lynn, Colleen Hoover ist ja wirklich so ein echtes Buchmarkt. Phänomen. Gibt es denn da eigentlich, wenn jetzt so ein neues Buch von dir rauskommt, so einen ähnlichen Run wie, ich dachte so vielleicht bei Harry Potter?
Also um Colleen Hoover nochmal einzuordnen, 2023 wurde sie zu einer der 100 einflussreichsten Personen weltweit vom Time Magazine ernannt, sozusagen. Also in dem Jahr hat sie in den USA mehr Bücher verkauft, als die Bibel verkauft wurde. Also es gibt vielleicht nicht so einen Run wie auf Harry Potter, weil sie eben keine Serie schreibt, aber durch BookTok, durch die sozialen Medien ist es einfach klar, auch dieses Buch wird ein Bestseller. Und vielleicht auch, weil eben diese Verfilmung mit It Ends With Us, gab es einen richtigen Skandal, weil sich nämlich der Regisseur und die Schauspielerin gestritten haben. Das ging auch vor Gericht, ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, aber die Community wollte eben eigentlich, dass Colleen Hoover Stellung bezieht. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, oder ich habe das Buch auch neugierig gelesen, ob sie das vielleicht jetzt in ihrem Text als Autorin tut.
Und tut sie es, oder worum geht es in dem Roman?
Also es geht um eine Autorin, die einen Shitstorm nach einer Verfilmung einer ihrer 17 Bücher hatte. Die heißt aber nicht Colleen, sondern Petra. Und Petra mietet sich erstmal eine abgelegene Hütte, um eben ihre Schreibblockade loszuwerden. Sie will nämlich einen Thriller schreiben. Und grübelt dann, man verfolgt sie erstmal die ersten 40 Seiten, da, wie sie rumgrübelt eben über diesen Shitstorm und sich fragt, wie sie weiterschreiben kann, ob man irgendwie eigentlich nur darüber schreiben kann, was man selbst erlebt hat. Und dann steht natürlich, sie will ja einen Thriller schreiben, ein echter Polizist vor der Tür, der ist natürlich auch total sexy. So viel jetzt erstmal zum Plot.
Also das klingt aber schon, dass es auch darum geht, diesen Skandal und überhaupt das eigene Autorinnendasein zu reflektieren. Oder habe ich da jetzt so viel rein interpretiert?
Also dem Roman ist ein mehrseitiges Vorwort vorgestellt, dass das alles nämlich überhaupt nicht auf der Realität basiert. Also Colleen Hoover distanziert sich da quasi von sich selbst. Aber um dann eben die ersten 40 Seiten, wie ich ja schon gesagt habe, ihre Protagonistin eigentlich nur darüber nachdenken zu lassen. Aber irgendwie, also ich habe mich geärgert, sehr oberflächlich. Also ich hatte das Gefühl, dass dann diese Gedanken, die da fiktional sich überlegt werden, nochmal von einem Anwalt abgenommen wurden oder ich weiß nicht, woran es liegt. Natürlich ist das, glaube ich, schon das, was Colleen Hoover dazu denkt. Ich war jetzt davon nicht so begeistert. Ich hoffe aber, dass dann alles, was danach kam, nicht wirklich auf Colleen Hoovers Leben basiert, weil es dann eben mit dem Polizisten zu so echt krassen Vergewaltigungsfantasien kommt. Ja, ich hoffe, das ist einfach nicht selbst recherchiert gewesen.
Also am Ende ist es dann doch wieder so ein klassischer Dark Romance Thriller und mit allem, was dazugehört.
Ja, ich wünschte das eigentlich, dass es das wäre. Also man wird am Anfang ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Ich habe natürlich extra nicht geguckt und nur gesehen. Es wird in einigen Buchhandlungen als Romance ausgeschrieben. Das ist es aber nicht, weil es biegt dann wirklich ab in so sehr Dark Romance, aber eben leider nicht eine, die jetzt irgendwie intelligent da die Grenzen von was kann man eben sexuell miteinander machen, auslotet, sondern wirklich ja oberflächlich und schlecht geschrieben, sehr stupide sexuelle Gewalt romantisiert, würde ich sagen. Und man guckt dann eben dieser Autorin auch noch dabei zu, wie sie ihren Roman im Roman schreibt und dann immer nach dem Geschlechtsverkehr mit dem Polizisten geniale, also in Anführungsstrichen geniale Einfälle hat. Und ihr Herz klopft dann immer aufgeregt und seine Stimme ist tief und das notiert sie sich dann. Und ja, ich habe mich echt geärgert, ehrlich gesagt.
Also ganz schön viele Klischees, du klingst nicht so begeistert. Aber du kannst ja eigentlich diesem Romance-Genre durchaus was abgewinnen. Was denkst du denn, warum ausgerechnet dann Colleen Hoover, die da offenbar so klischeehaft arbeitet, so erfolgreich ist?
Ja, ich liebe halt eigentlich gute Romance-Bücher und ich bin eigentlich echt sauer, dass eben Colleen Hoover da so ein bisschen das Aushängeschild für dieses Genre ist und kann auch verstehen, wenn man dann so ein Buch liest, dass man dann denkt, ah, okay, es ist alles Klischee. Den Hype um Colleen Hoover, der ist auch ambivalent. Also es ist schon so, dass schon immer aus der BookTok-Community Kritik es gibt an ihren Handlungen. Also es ist nämlich jetzt auch nicht das erste Mal, dass es so eine Dynamik gibt, dass eben der männliche Protagonist die Heldin sozusagen stalkt oder es eben so Vergewaltigungsfantasien gibt. Und dann ist es halt schon auch immer in dem gleichen sehr, sehr, sehr einfachen Stil geschrieben. Und hier habe ich mich wirklich sehr geärgert darüber. Und das was man ihr aber vielleicht, also ich will jetzt auch nicht nur quasi negativ darüber sprechen, was man ihr zugutehalten kann. Als ich dann mich durch die ersten zwei Drittel durchgekämpft hatte und mich gewöhnt hatte an den Stil und an diese Charaktere, die so schablonenhaftig sind, dann wollte ich schon wissen, wie es ausgeht. Also da gibt's dann schon den Moment, wo man dann wissen will, okay, dann hat sie mich schon mit dem Plot. Und das ist vielleicht das, was dann zieht.
Hm. Aber das Buch wird ja auf jeden Fall seinen Weg in die Top-Bestseller-Liste machen.
Auf jeden
machen.
Fall, ja.
Okay, Colleen Hoovers neues Buch vorgestellt von Lynn Ruschka. Übersetzt hat Woman Down Katharina Gansland zusammen mit Anja Galitz. Das Buch ist bei DTV erschienen. Es hat 416 Seiten und kostet 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Weltlage ausbaufähig. Zwischen Krisendauerschleife und Rechtsruck möchte man sich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen, bis es wieder Frühling wird. Miriam Sadov, Chefin des NS-Dokumentationszentrums München, hat einen besseren Plan. Mit ihrem Buch »Wie wir überwintern« liefert sie Überlebensstrategien für Unerschütterliche.
Wir sehen die großen Krisen, wir sehen die Wirtschaftskrise, Klimakrise, politische Krisen und es erschlägt einen. Und man hat das Gefühl, naja, ob ich jetzt das Altpapier sammle oder nicht, das ändert doch die Welt nicht. Aber ich glaube, es liegt an einer bestimmten Haltung und einer bestimmten Lebenseinstellung, wie wir miteinander umgehen, ob wir aufeinander achten oder ob wir schon so erschöpft sind von den schlechten Nachrichten und von all dem, was in den sozialen Medien passiert, dass wir gar nicht mehr zuhören wollen oder können.
Wie wir überwintern, den Lebensmut durch die harten Zeiten retten. Miriam Sadov liest heute Abend im Weserburg Museum für moderne Kunst in Bremen. Wilhelm Buschs Max und Moritz wurde in über 300 Sprachen übersetzt und gehört zu den meistverkauften Kinderbüchern der Welt. Dabei habe Busch die bösen Streiche und ihr noch böseres Ende vor 160 Jahren eigentlich für Erwachsene ersonnen, als Kritik an ihrer pechschwarzen Pädagogik, sagt Eva Jandl-Jörg, Direktorin des Museum Wilhelm Busch in Hannover. Sie hat junge Comic-Künstlerinnen eingeladen, einen zeitgemäßen Blick auf Max und Moritz zu werfen.
Und die haben sich angenähert, dass sie sich wirklich diese Themen genommen haben. Eben Widerstand, Verbrechen, Freundschaft, Paarbeziehungen. Und zwar gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen, Ausgrenzung durch Andersartigkeit, echte Freundschaft.
Die Klasse Anke Feuchtenberger, Isabel Kreitz, FK Wächter und viele mehr beziehen Position zu Wilhelm Buschs Klassiker. In der Ausstellung Böse, Widerstand und Verbrechen, 160 Jahre Max und Moritz. Bis zum 8. Februar im Museum Wilhelm Busch in Hannover. Hinter Zarten im Südschwarzwald ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Zurzeit lockt der Luftkurort nicht nur mit lieblicher Landschaft, sondern auch mit geballter Literatur. Zum Abschluss der nunmehr 15. Hinterzartner Winterlese ist heute Abend Iris Wolf zu Gast und erzählt die Geschichte von Lev und Cato. Die freunden sich als Kinder im kommunistischen Vielvölkerstaat Rumänien an, verlieren sich aus den Augen und finden sich wieder.
Ja, sie sind füreinander die Lebensmenschen, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. Und was mich beim Schreiben begleitet hat, war so ein Satz, den ich mal gelesen habe. Wenn man einen Menschen trifft, der einen wirklich sieht und erkennt, dann reicht es, um nicht verloren zu sein.
Iris Wolf liest aus ihrem Bestseller Lichtungen. Heute Abend im Hotel Reppert in Hinterzarten.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Im Iran gehen seit Tagen Massen auf die Straße. Das Mullah-Regime geht brutal gegen die Demonstranten vor. Hunderte Menschen sollen erschossen worden sein. Und die Lage scheint sich immer mehr zuzuspitzen. Noch dazu wurde das Internet stark eingeschränkt, sodass es nur wenig verlässliche Informationen gibt. Wir wollen heute aber mal eine andere Perspektive auf den Iran einnehmen, als das, was wir jeden Tag in den Nachrichten hören. Mit der Literaturübersetzerin Sarah Rauchfuß zu Letzt hat sie den Roman Das Gewicht der Anderen von Bahram Moradi übersetzt, der ja auch letzte Woche bei uns zu Besuch in der Lesart war. Hallo, herzlich willkommen, Frau Rauchfuß.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie haben ja vor allem Kontakte zu iranischen Autorinnen und Autoren, die im Exil leben. Was sagen die so? Wie nehmen die das wahr, was da gerade in ihrem Land passiert? Haben die überwiegen bei denen mehr die Ängste oder die Hoffnungen, dass jetzt wirklich was sich ändert?
Also erst einmal ist Kontakt in den Iran zu halten gerade nach wie vor nicht möglich. Also keiner meiner Freunde und Kollegen hat in den letzten Tagen Kontakt zur Familie oder zu Freunden herstellen können. Und gleichzeitig mehren sich die Berichte von den vielen Todesopfern, von den über 10.000 Festnahmen. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte dieses Regimes beschäftigt hat, weiß, dass das nichts Gutes bedeutet. Deswegen ist die Situation für alle Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, sehr quälend. Und zugleich erlebe ich die Menschen als sehr kämpferisch und auch also stolz auf die mutigen jungen Menschen in ihrem Land. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht nur in den letzten Tagen, sondern in den letzten Jahren, ist, dass ein Punkt, der meines Erachtens die Zuversicht unter Exil-Iranern trübt, ist, dass es bis heute leider keine geeinte Opposition gibt. Also man ist geeint in dem Wunsch, dieses Regime loszuwerden. Aber Personen, die zum Beispiel Reza Pahlavi, also den Sohn des letzten Schahs, unterstützen und eher linke Oppositionelle, die protestieren in der Regel nicht gemeinsam. Deswegen war die Demonstration 2020, bei der, also im Zuge dieser Frauen dem Freiheit-Bewegung, bei der in Berlin 100.000 Menschen zusammen demonstriert haben, auch so was Besonderes. Also da sind wirklich alle zusammengekommen und sowas bräuchte es jetzt auch. Also gerade jetzt, wo die Menschen im Iran so isoliert sind. Und also man darf nicht vergessen, jeder Einzelne dort riskiert jetzt gerade sein Leben und deswegen muss man das unterstützen und Hoffnungslosigkeit oder mangelnde Zuversicht kann man sich nicht leisten.
Aber wie kann man das unterstützen, wenn Sie sagen, die Leute können gar keinen Kontakt in den Iran halten? Wie informieren Sie und vernetzen Sie und Ihre Bekannten sich dann in diesen Tagen? Oder haben Sie auch Tipps vielleicht für uns, wie man sich so ein Bild der Lage machen kann?
Also das Schöne in diesen internationalen Zeiten ist ja, dass Sprache kein so großes Hindernis mehr ist. Also natürlich kann ich jetzt die in den sozialen Medien die Nachrichten auf Persisch lesen, die Diskussion dort mitbekommen, einem unter Exil-Iranerinnen in diesen Tagen. Aber es werden ja auch pausenlos Nachrichten übersetzt und eingeordnet. Und das haben wir vor allem der sehr aktiven iranischen Diaspora überall auf der Welt zu verdanken. Also es sind einmal Exilsender wie Iran International, auf deren Website gibt es jetzt zum Beispiel einen Live-Ticker auf Englisch, der wird kontinuierlich aktualisiert und die wenigen Videos, die es gerade aus dem Iran gibt, also ich fand den gestrigen Tag irgendwie besonders quälend, weil eine Zeit lang gar keine Videos mehr von den Protesten durchgekommen sind und stattdessen nur so Regimepropaganda. Und in den frühen Nachtstunden kamen dann aber wieder Videos rein und die finden auch schnell ihren Weg eben auf so Seiten wie die Website von Iran International. Dann gibt es viele Journalistinnen mit Wurzeln im Iran, die beide Sprachen sprechen, die unglaublich wichtige Arbeit machen. Und dann, das darf man auch nicht vergessen, viele Personen eigentlich einen anderen Beruf haben und die in so Zeiten wie jetzt einen zweiten Fulltime-Job haben und unermüdlich Informationen zugänglich machen. Also die Lage der Nachrichten ist eigentlich nicht so schlecht. Also man kann sich zum Beispiel über Iran International oder auch die BBC berichtet auch gut und kontinuierlich informieren. Aber die müssen natürlich auf das zurückgreifen, was aus dem Iran kommt. Und das ist leider in diesen Tagen nicht so viel.
Und eine Möglichkeit, sich ein Bild von einem Land zu machen, ist natürlich auch immer die Literatur. Spiegeln sich denn diese großen gesellschaftlichen Probleme und Verwerfungen, die da jetzt aufbrechen, auch in der Literatur? Hat sich das da schon angekündigt?
Also ich finde, die Proteste jetzt sind keine Überraschung. Wir erleben das im Iran spätestens seit 2009. Da gab es ja die sogenannte grüne Bewegung, dass es immer wieder Proteste gibt. Und somit gibt es mittlerweile auch schon einen ganzen Kanon an Literatur, der sich mit dem Leben unter diesen Bedingungen, unter diesem Regime auseinandersetzt. Die Frage, die ich mir eher stellen würde oder die ich mir eigentlich kontinuierlich stelle, ist, woher nehmen die Iranerinnen ihre widerständige Kraft? Also wie kommt es, dass es diesem Regime bis heute nicht gelungen ist, nach fast 50 Jahren diese Gesellschaft gleichzuschalten? Und ich kann mir die Frage bis heute nicht selber nicht ganz zufriedenstellend beantworten, aber sie fasziniert mich auf jeden Fall und ist vermutlich auch einer der Gründe, weswegen ich diese Literatur übersetze.
Sie haben ja, ich habe es gesagt, zuletzt Bacher Moradi übersetzt, sein Roman Das Gewicht der Anderen, der eben letzte Woche damit auch bei uns zu Besuch war. Das ist ja Exilliteratur. Wissen Sie, ob sowas kann ja im Iran wahrscheinlich gar nicht gelesen werden. Lesen die Iranerinnen vor Ort ganz andere Bücher als es hier gibt? Was wissen Sie darüber?
Also eine ganz wichtige Funktion haben die Exilverlage und da gibt es ein Netz, das sich eigentlich über die ganze Welt spannt. Es gibt Exilverlage in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA, in Kanada, in Australien und die machen unglaublich wichtige Arbeit. Über diese Verlage werden nicht nur Autoren und Autorinnen publiziert, die im Iran nicht publiziert werden konnten oder nur zensiert, sondern auch Werke, die ins Persische übersetzt wurden und im Iran nur in zensierter Version Verbreitung finden konnten. Und was die Leute machen, ist, die erstellen PDFs davon und es gibt zum Beispiel sehr viele Telegram-Gruppen, die Zehntausende, Hunderttausende Mitglieder haben, in denen diese PDFs hochgeladen werden. Und meine Erfahrung ist, dass die Exilverlage damit nicht so ein Problem haben. Also die sagen ja, okay, ne, wir machen über diese Verbreitung dann kein Geld, aber immerhin kommen die Themen an die Leute. Und es gibt dann eine unglaubliche Fähigkeit und auch Gewitztheit, die Einschränkungen, die es im Land gibt, zu umgehen.
Und Bahmar Moradis Buch, das Sie eben übersetzt haben, Das Gewicht der Anderen, ist das sowas, wo Sie auch sagen, das soll man jetzt lesen, um mehr von diesem Land, von den Menschen zu verstehen? Oder würden Sie uns da was anderes ans Herz legen?
Nee, also das Buch ist sehr aktuell, vor allem auch, weil es ja die Lage schildert, vor der viele Iraner und Iranerinnen jetzt auch Angst haben. Also bei der Revolution 1979 hatte man ja den Fall, dass sehr unterschiedliche Gruppen sich zusammengeschlossen haben und mit unglaublichen Verlusten an Leib und Leben einen Despoten gestürzt haben. Und was danach kam, war nicht die Freiheit, sondern eine Gruppe hat die Macht an sich gerissen und die anderen unterdrückt. Und was diese Erfahrung mit der iranischen Gesellschaft gemacht hat, bis heute anhält, das ist etwas, was dieser Roman sehr anschaulich darstellt. Was mir persönlich an diesem Roman so gut gefällt, ist allerdings, dass er sich ein bisschen von der Literatur, die so, ja, ich würde sagen, bis zu den 80er, 90ern geschrieben wurde, die auch unglaublich gut ist, die oppositionelle Literatur, die aber schon so was sehr Düsteres hat. Die Protagonisten sind eher pessimistisch, haben eher eine pessimistische Weltsicht, dass dieser Roman plötzlich auch so eine widerständige Heiterkeit hat. Und das ist etwas, was ich vor allem in der Exilliteratur der letzten 10 Jahre feststelle und was auch eine Verbindung hat zu den Protesten dieser sehr jungen Leute im Iran, die ja, also ohne irgendwie zu beschönigen, wie viel Gewalt ihnen angetan wird und dass sie ihr Leben riskieren, sie haben trotzdem irgendwie immer mal wieder so eine widerständige Heiterkeit dabei. Die zeigt sich zum Beispiel es gab während der Frauen dem Freiheit-Bewegung eine Zeit lang mal so einen Trend, dass junge Leute Mullahs ihre Turbane vom Kopf geschleudert haben und davon Videos gemacht haben. Oder es gibt neben all dem auch irgendwie so einen widerständigen Humor, der auch Eingang in diesen Roman gefunden hat. Also Bahmar Moradi macht sich die Bewältigungsstrategie der Jugend zu eigen, Grausames und Unverständliches ins Lächerliche zu ziehen.
Also unbedingt lesen, wenn man mal eine andere Perspektive auf den Iran haben will, Bahmar Moradis Roman Das Gewicht der Anderen beim Wallstein Verlag erschienen und übersetzt von Sarah Rauchfuß, mit der ich gerade gesprochen habe. Vielen Dank, Frau Rauchfuß, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen.